Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche in Kooperation mit dem Pet-Fachmagazin. Mein Name ist Stefan Schlüter, ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche bewegen. Kompetent, praxisnah und mit einem echten Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2Pet Podcasts und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und gerade in solchen Zeiten verlangt die Branche ja nach Spezialisierung und die Erwartungen von Endkundinnen und Endkunden, die steigen immer weiter und Aspekte wie modische Designs, Funktionalität und Alltagstauglichkeit werden gerade im Zubehörsegment noch wichtiger, als sie ohnehin schon waren. Und vor diesem Hintergrund sind heute zwei Gäste hier, die ich begrüßen darf. Die beiden Gründerinnen von Lumis sind zu Gast, einer jungen Marke, die in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit in der Heimtierbranche bekommen hat, unter anderem durch den Pet Best Newcomer Award des Jahres 2025. Und dazu kann ich Ihnen gleich nochmal im Nachgang gratulieren. Und wir wollen einfach in der heutigen Folge einerseits natürlich rauskristallisieren, was macht diese Produkte so besonders, so unique? Wie helfen die dann eben auch beispielsweise dem Fachhandel in der Spezialisierung? Und auf der anderen Seite, inwiefern decken sie dann auch aktuelle Kunden und Kundinnen-Erwartungen ab? Wir wollen eben auch zeigen, welche Chancen entstehen können, welche neuen Erwartungen auch durch eine solche Auszeichnung ein Stück weit vielleicht sogar geschürt werden und wo Startups im Heimtiermarkt Hürden überwinden müssen. Außerdem geht es um Spezialisierung als Wachstumstreiber für den Fachhandel, um Schattenseiten des Erfolgs, sofern es auch welche gibt, aber das werden wir gleich natürlich herausarbeiten. Und um die nächsten Schritte, was Expansion, Wachstum und natürlich auch Weiterentwicklung betrifft. Wir werden über die Interzoo und die Messepräsenz und die Pläne dort sprechen. Und ich denke, wir sind schon sehr gespannt darauf, was uns in Nürnberg dann auch erwartet. Und darüber und vieles Weitere möchte ich heute sprechen mit den beiden Designerinnen, Gründerinnen und Schwestern Marion Käfer und Kerstin Käfer. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Da freuen wir uns auch sehr. Ja, Marions Schwerpunkt liegt auf Schnitten, Material und Passform. Kerstin wiederum verantwortet dann eher den Markenaufbau und den Vertrieb. Allerdings habt ihr sicherlich viele unterschiedliche Querschnittsthemen und stimmt euch regelmäßig ab. Ich habe eben schon mal die Auszeichnung erwähnt und da sind noch andere Auszeichnungen dazugekommen. Ich habe auf LinkedIn immer aufmerksam gesehen, was da noch alles Schönes kam. Und in Leipzig habe ich euch ja auch schon mal gratuliert, nachdem ihr den Award entgegengenommen habt. Wenn ihr jetzt, ja, es liegt jetzt schon über ein halbes Jahr zurück, die Auszeichnung, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird. Wenn ihr auf die Monate seit der Auszeichnung zurückblickt, was hat sich seitdem eigentlich grundlegend verändert?
Also der große Aha-Moment war für uns, aha, die Arbeit lohnt sich wirklich, diese Sichtbarkeit auch zu bekommen und die Resonanz von der eigenen Branche auch. Also dass jetzt nicht nur ein Wettbewerb allgemein für ein Startup war, sondern für junge Unternehmen direkt aus der Heimtierbranche, das war, finde ich, für uns ganz großartig. Wir haben es auch schon visualisiert davor, wir wollen gewinnen. Ja. Die Macht der Gedanken. Und so war es auch tatsächlich. Und natürlich, dass wir erst dieses Bewusstsein hatten danach, wie viele Unternehmen sich eigentlich für diesen Preis beworben haben. Also das ist dann schon außerordentlich.
Ja, dass wir da auch in den Top 5 waren. Wir haben ja ganz viele Anfragen bekommen. Ah, ihr seid da nominiert. Ja, wir haben uns auch beworben. Wir hätten sogar ein patentiertes Produkt zum Beispiel. Ja, wir sind ja nicht weitergekommen. Ja. Und dann ist uns auch danach erst so bewusst geworden, eigentlich wie wichtig dieser Preis auch ist für uns. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht und danach waren auch jede Menge Anfragen.
Ja, und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie eng dieses Kopf-an-Kopf-Rennen schlussendlich war, aber ich habe ja alle Elevator-Pitches mir dann auch entsprechend angehört und es war ja schon auch entsprechend ein sehr, sehr starkes Umfeld, in dem ihr euch da durchgesetzt habt, weil es waren tolle Ideen dabei, tolle Startups, auch ganz unterschiedliche Ansätze. Also es war ja auch nicht so, dass da nur eine Produktkategorie vertreten gewesen wäre. Gab es danach auch direkt bestimmte Anfragen, sei es jetzt aus dem Handel, sei es von Franchise-Gebern oder von Online-Shop-Betreibern, die gesagt haben, ja, also jetzt auf diese Auszeichnung hin, das muss ja toll sein, gucke ich mir näher an und ich möchte es gern selbst listen.
Genau, so war es. Ja, also ich habe dann einen Anruf bekommen aus der Schweiz. Ja, ihr habt einen Preis gewonnen, wir wollen euch. Ja. Also okay, das machen wir dann auch.
Und
dann
aber für alle 11 Filialen, für flächendeckend in der Schweiz.
Also ja, ein sehr bekanntes, gutes Händlernetzwerk, also Filialennetzwerk in der Schweiz. Da sind wir jetzt vertreten in allen 11 Filialen. Ja, also kennt man in der Schweiz.
Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das ist großartig. Und dann natürlich auch die Frage damit verbunden, ihr müsst natürlich auch ein bisschen planen oder sehr detailliert planen. Jetzt kommt jemand mit 11 Filialen, möchte eine Erstbestückung haben. Wie geht man dann damit um? Weil ihr habt ja auch noch eure regulären Bestellungen, die über den Shop beispielsweise kommen.
Geht sich aus.
Ja. Wir haben, es ist halt immer Gründen und Aufbauen, ist auch immer ein bisschen Pokern. Und wir haben da, glaube ich, ganz gut gepokert, dass wir sagen, wir produzieren einfach deutlich mehr.
Ja.
Weil wir wussten im Vorjahr schon, das war viel zu wenig. Wir mussten immer wieder nachproduzieren. Und bei der letzten Bestellung wussten wir, das muss deutlich mehr werden.
Ja, also wir waren jetzt auch zum Beispiel im Herbst, ja schon Anfang Oktober eigentlich, für viele Produkte komplett ausverkauft. Mhm. Natürlich, Freude und Leid liegt da auch sehr nah beieinander. Wir mussten dann schon, okay, jetzt nochmal Vollgas und es kam dann noch eine Lieferung. Aber es ist uns natürlich bewusst, auch die anderen Gespräche, die wir auch führen, wo es teilweise 27 Filialen gibt auch, dass wir dann natürlich noch mehr Vorbereitung auch benötigen. Man muss ja auch sagen, wir sind ein zu 100% selbstfinanziertes Unternehmen, arbeiten aus dem Cashflow heraus und haben keinen Support von externen Unternehmen
oder
Partner, Business Angels. Also wir sind unsere eigenen Business Angels. Ja. Und halt natürlich die Familie, die uns halt auch auf andere Art und Weise da zeitlich auch supportet, ist das schon ein großer Faktor an Planung.
Ja. Aber das heißt, wenn jetzt durch die Interzoo sich da auch wieder was Neues ergibt oder wenn ihr jetzt zwischendurch noch eine Anfrage bekommt und da geht es vielleicht wirklich auch um ein größeres Filialnetzwerk, dann habt ihr natürlich sicherlich auch einen gewissen Vorlauf, dass ihr sagt, wir können dann ab Herbst 2026 starten zum Beispiel.
Ja, komplett. Also das ist jetzt auch noch mit einer anderen Gruppe, arbeiten wir auch gerade mit mehreren Pilotfilialen auch zusammen. Und dann kann man eben dann schauen, ob das dann ab Herbst einfach flächendeckend in allen Ländern dieser Kette dann auch zu sehen und zu erhalten sein wird. Da braucht man natürlich dann auch Planung, aber das ist auch allen Parteien, da spricht man auch ganz offen darüber.
Ja. Also die wissen, wir haben halt nicht gleich 200.000 Stück irgendwo liegen.
Das lässt sich denken. Und schlussendlich unterliegt ihr ja wahrscheinlich ähnlich wie die Fashion-Branche gewissen Trends. Ihr müsst eure Marke ständig weiterentwickeln, was die Kollektionen betrifft. Also da muss man natürlich auch wahrscheinlich schon ein bisschen flexibler und wendiger sein.
Total, man muss total schnell reagieren. Wir sehen auch was wird relativ schnell kopiert. Ja, wir müssen ja halt auch immer gucken, was können wir Neues auf den Markt bringen. Ja, wir müssen immer schneller sein. Wir setzen halt Trends, das wissen wir. Wir sehen es aber auch in anderen Shops, dass natürlich viele jetzt auch dieses Farbkonzept ja auch übernehmen. War der vor 2-3 Jahren, war alles halt in beige, grau und khaki, wenn man mutig war. Und dann kamen erst die Farben dazu. Ja, und wir haben das von Anfang an gesagt, wir wollen eben diese Neon-Fashion-Brands sein, eben mit High Visibility, dass der Hund gut sichtbar ist. Und das gab es davor noch nicht so. Und wenn, war es halt so reine Funktionsbekleidung, so Sicherheitswesten, sind aber optisch halt nicht wirklich ansprechend. Und da versuchen wir immer wieder neue Designs zu machen, weil wir wissen, die Händler lieben es. Ja, das war am Anfang vielleicht ein bisschen eine Zurückhaltung zu spüren, nicht bei allen. Viele waren total so, hey, 3 Wochen haben wir eröffnet und da war der Anruf, hey, schickt mir doch alles nach Zürich, ich möchte das alles haben in meinem Shop. Und solche Händler haben wir auch, die sind mutig, aber es gibt dann ganz viele so, das ist schon sehr bunt, verkauft sich das? Und dann kam nach 5 Wochen doch der Anruf, wir nehmen doch die ganze Kollektion. Das hat eine Kundin gefragt oder mehrere sogar. Ja.
Das wäre jetzt auch nochmal meine Frage, sowohl in Bezug auf eure Zielgruppen B2B als auch B2C-mäßig. Wie sieht so euer prototypischer Kunde oder Kundin aus? Gibt es da, also könnt ihr schon sagen, das kommt insbesondere in Großstädten gut an, im Boutique-Bereich fast schon, also Hundeboutique oder ähnliches. Im ländlichen Bereich tut es sich vielleicht ein bisschen schwerer. Es betrifft eher eine Zielgruppe endkundentechnisch, die auch entsprechend schon ein bisschen mehr im Geldbeutel hat und die dann auch sagt, jetzt investiere ich auch mal in mein Tier.
Ja, genau richtig getroffen.
Kunde weiblich.
Weiblich, 40 plus, sind so unsere Lieblingskundinnen eigentlich. Ja klar, wir haben auch jüngere Kundinnen, aber es ist eher so unsere Generation.
Unsere Generation.
Ja, und älter.
Und ihr habt mir eben auch schon mal im Vorgespräch verraten, es gibt sogar die Kundinnen oder Kunden, also insbesondere Kundinnen natürlich, die dann sagen, setz mich gerne auf eine Liste, wenn es eine neue Farbe gibt und ich habe eigentlich schon alles von euch, aber ich will noch mehr.
Ja, ja, genau. Und die dann auch nachfragen, was gibt es denn Neues im Herbst? Kann man schon etwas sehen? Wenn es zum Beispiel eine neue Tasche geben sollte, kann ich mich da schon vormerken oder bei einer neuen Farbe? Die sind total neugierig. Ja, und wir bekommen ja irre viel E-Mails von unseren Kunden und Rückmeldungen, Fotos, die dann auch sagen, ah, das könnt ihr gerne auf die Homepage geben oder für Social Media oder teilen Videos. Also wir kriegen so viel Content von unseren Kundinnen.
Auch wirklich tolle Reels. Ja,
irre gut. Danke. Ja, die produzieren für uns eigentlich laufend die Werbung.
Also seid ihr wirklich in kurzer Zeit schon zur Love Brand geworden bei einer Community, die ihr so, ja, eher nebenbei wahrscheinlich am Anfang zumindest aufgebaut habt, einfach dadurch, dass ihr mit denen am Anfang noch direkt im Kontakt auch stetig wart, ne?
Ja, weil wir auf Social Media auch, natürlich, wir beantworten immer alle Nachrichten, ja, manchmal, also aktuell eher so ein bisschen zeitverzögert. Aber eigentlich wird jeden Tag alles beantwortet und die freuen sich dann natürlich, dass die im Gespräch sind oder auf Messen tatsächlich. Die kommen dann zu uns, ihr habt jetzt diesen Preis gewonnen und ich habe das auf Social Media gesehen, ich wollte euch jetzt persönlich kennenlernen.
Ja, klasse.
Ja, darf ich ein Foto mit euch machen? Und ich denke mir, okay,
warum? Aber machen wir, klar.
Also nächste Station sind dann die Autogrammkarten, ich merke das schon.
Naja, aber nee, es ist total charmant, einfach wenn Kunden wirklich 3 Stunden auf eine Messe fahren, dass sie sagen, ich wollte euch meinen Hund zeigen, vielleicht kann der auch mal modeln für euch oder ich mache euch Fotos für die Homepage. Also die sind sehr, sehr proaktiv bei uns.
Ja, klasse. Also das klingt wirklich auch nach einer Fangemeinde, die sich da schon in kurzer Zeit gebildet hat. Ja. Wenn ihr zurückblickt auf die Anfangstage, die sicherlich sehr bewegt waren, wo es sicherlich auch viele Anekdoten gibt und wir haben eben schon mal kurz vorher gesprochen über die Bedingungen, in denen man sich da eigentlich als Gründerin auch bewegt, gerade am Anfang und man muss eigentlich alles noch selbst machen. Was waren da so die größten Hürden oder was sind aus eurer Erfahrung auch die größten Hürden für den Markteintritt für Startups in der Heimtierbranche?
Ein Startup muss seine Hausaufgaben vor der Gründung eigentlich schon machen. Also wo möchte ich mich als Unternehmen positionieren? Bin ich jetzt ein reines E-Commerce-Business, das ich da aufbauen möchte? Möchte ich überhaupt in den stationären Handel? Weil das ist nämlich die große Frage, was die Preiskalkulation auch betrifft. Was ist ein Margenkiller, ja? Also mit einem reinen E-Commerce-Pricing quasi dann zu glauben, jetzt bin ich dann flächendeckend auch im stationären Handel erhältlich, wird dann schwierig. Also die Rechnung wird sich nicht ausgehen und ich denke, da muss man schon auch einen sehr spitzen Bleistift auch haben von Anfang an und auch realistisch kalkulieren auch. Also dass so ein Startup-Leben am Anfang kein High-Life ist, ja. Und ich setze mich jetzt auf Bali ab, auch schwierig, sondern dass es wirklich ein Knochenjob ist. Also man muss realistisch sein, was habe ich für Rücklagen und wie kann ich das auch alles stemmen.
Ja, man braucht auch ein bisschen Spielgeld, ja. Man muss auch ein bisschen Poker am Anfang.
Testen,
das haben wir auch am Anfang gemacht. Ja. Vorsichtig natürlich, so welche Produktgruppen sind noch interessant, auch mit so limitierten Editionen. Und da konnten wir relativ schnell herauskristallisieren, was der Kunde eigentlich möchte. Und dann haben wir einfach ganz, ganz, ganz schnell den Fokus gesetzt, ja, auf gewisse Produktgruppen. Ja.
Aber das ist natürlich auch ein Wagnis, weil natürlich bewegt man sich dann auch am Anfang aus einer ja schon bewusst gewählten Berufsentscheidung heraus in eine bewusst gewählte Selbstständigkeit hinein. Das erfordert viel Mut und natürlich auch finanziellen Spielraum. Aber das, was du auch gerade geschildert hast in Bezug auf die ja diese Aspekte, die ich im Vorweg eigentlich schon klären muss oder für mich klar bekommen muss, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, die Startups haben im Verhältnis jetzt zu manch einer etablierten Marke? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch durchaus etablierte Marken gibt, die dann im Nachhinein erstmal versuchen, eine Geschichte rund um ein Produkt zu erzählen. Und ihr, bei euch war es ja so, ihr hattet eigentlich die Idee, die Geschichte zuerst und dann habt ihr überlegt, was sind die strategischen Punkte, wo wollen wir die Marke ansiedeln und dann geht's los.
Genau, ja. Also Storytelling, glaube ich, ist total wichtig bei einer Brand. Ja, das danach irgendwie nochmal glatt zu bügeln, dass man sagt, okay, wir haben ein Produkt, aber jetzt gibt's auch eine Brandgeschichte dazu, ist gleich schwierig. Und wir haben das von Anfang an eigentlich gemacht. Ja, so, das soll eine Brand werden, die auch Spaß macht, ja, die Freude bereitet. Und das Zusammenleben mit dem Hund macht halt wirklich Spaß. Ne? Und das wollten wir eigentlich von Anfang an vermitteln. Ja? Und ich glaube, das muss man auch von Anfang an machen. Und dann kann man das noch immer wieder toppen durch Storytelling. Aber der Kunde im Endeffekt, der kauft ja nicht nur ein Produkt, der kauft ja die ganze Story dazu. Das ist ja auch der Punkt, warum Luxusbrands sich so gut verkaufen, weil die eben ein Gefühl vermitteln, eine Story haben. Und das, glaube ich, bei vielen Marken fehlt das einfach.
Und dann ist es natürlich auch die Belohnung für den zufriedenen Endkunden, die Endkundin, wenn sie dann anschließend auch eure Produkte zu Hause in Empfang nimmt. Wir haben eben schon mal über die Ausrichtung in Bezug auf die Vermarktung gesprochen. Also gehe ich in die Direktvermarktung, gehe ich in den stationären Handel, gehe ich in den E-Commerce, ziehe ich da ganz klare Trennlinien. Welche Rolle spielen für euch diese unterschiedlichen Vertriebskanäle? Und habt ihr da eine Präferenz und habt ihr auch vielleicht bestimmte No-Gos, bei denen ihr sagt, da möchten wir nicht mit unserer Brand unterwegs sein?
Also beide Bereiche sind eigentlich gleichwertig wichtig für uns, auch was den Absatz betrifft. Ich bin natürlich ein absoluter Fan des stationären Handels, ja, und darum ist ja auch B2B national und international auch mein Steckenpferd, sowie Messen, internationale Fachhandelsmessen. Ist eine tolle und wunderbare Möglichkeit für einen sehr schönen Markenauftritt auch. Also ich glaube, es ist fast so wie ein Ritterschlag irgendwie, wenn man im stationären Handel erhältlich ist. Eine Brand, die irgendwie was zu sagen hat, die in einem Geschäft, wo man vielleicht einfach nur vorbeiläuft, das Produkt dann bekommt. Also ich finde das wunderschön, die eigene Marke im Schaufenster zu sehen, im Schaufenster zu sehen, die Händler zu sehen, wie die Produkte noch präsentieren und erzählen, wie toll sie das auch finden und was die Vorteile sind. Also ich finde das auch für uns privat, persönlich als Gründerinnen ganz was Tolles und einfach die beste Methode, wie man eine große Reichweite auch generieren kann, ohne sich jetzt da nur ausschließlich auf Meta-Ads irgendwie auf dieses Schlachtfeld zu begeben und auch eine sehr schöne Beziehung zu den Händlern aufzubauen, dann auch eben dieses Gefühl der Marke, auch diese Überzeugung an andere weiterzugeben, weil davon lebt man ja auch als Marke, wenn einer dem anderen, also das ist das beste Marketing auch, ja, also wenn der Händler dann auch wirklich so überzeugt ist, dass er den Kunden auch davon überzeugt und meistens ist es so, dass es ein Blickfang ist und dann gefällt es einem und dann möchte man es auch haben, aber da ist natürlich B2B, besonders was den internationalen Markt betrifft, sehr, sehr wichtig.
Ja. Und schlussendlich geht es dann sicherlich bei euren Produkten auch mehr noch als jetzt im Futtermittelbereich beispielsweise darum, nicht so sehr nur auf Funktionalität zu setzen, sondern vor allen Dingen auf Emotionen. Also das hat für mich ja schon eher den Charakter, ich gehe in ein Modegeschäft und lasse mich beraten rund um den Hund, den ich im Idealfall auch mitbringe.
Genau, ich lasse mich beraten, ich kann das Produkt testen, ich kann es anprobieren. Vielleicht scheitere ich daran, eben meinen Hund eigentlich richtig auszumessen. Auch dieser Frust beim Online-Kauf, dass ich vielleicht den Hund falsch ausgemessen habe, dann habe ich die falsche Größe, dann muss ich wieder eine Retour anmelden, dann das wieder verpacken, wieder neu bestellen und so weiter. Also das ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit und natürlich als Support auch für den stationären Handel. Dieses schöne Gefühl, in das Geschäft zu gehen, sich liebevoll beraten zu lassen, wirklich eine persönliche Beratung zu bekommen und dann das Geschäft zu verlassen mit dem Produkt, das wirklich perfekt passt. Ja, das ist eigentlich auch.
Und die kaufen auch meistens mehr im Geschäft, weil dann sind genau, dann gibt es noch Snacks dazu und dann gibt es vielleicht da noch ein Produkt und so und dann, das ist ja perfekt. Also ich gehe ja auch persönlich eigentlich nur in den stationären Handel. Ich bin halt das schlechteste Online-Kunde.
Wahrscheinlich, wenn man beruflich damit zu tun hat. ich gehe nur bummeln, ja,
das ist ja, schön. Wirklich was erleben oder auch Neuigkeiten oder so, eben Schätze zu finden und das hat man im stationären Handel. Und E-Commerce, das ist klar, machen wir, das macht mir auch Spaß natürlich, ja, aber es ist eine ganz andere Logik dahinter. Ja, und auch komplett anderes Marketing.
Aber ist es dann nicht eigentlich so, dass wenn ich jetzt beispielsweise eure Produkte betrachte und die dann auch liste bewusst und darauf berate, dass das vielleicht auch ein Stück weit das Problem löst, das oftmals im stationären Handel herrscht, dass immer wieder postuliert wird, der stationäre Handel muss ein Einkaufserlebnis bieten. Und oftmals ist es so unkonkret oder nicht greifbar, weil für einen stationären Fachhändler ist es manchmal auch schwierig, sich dann zu überlegen, ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Wasserfälle aufbauen und einen kleinen Freizeitpark errichten rund ums Heimtier. Also wie schaffe ich ein Einkaufserlebnis? Und eigentlich kann ja auch die Beratung oder das Entdecken eurer Marke, eurer Produkte ein Stück weit Einkaufserlebnis sein.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass die Händler sich wirklich sehr gut überlegen, wie sie ihr Sortiment auch zusammenstellen. Ja, dann haben sie vielleicht andere Produkte, die farblich abgestimmt sind, auch noch dazu passt oder wirklich so Themenwelten dann auch präsentieren, wo so viel Herzblut auch dabei ist bei jedem einzelnen Fachhändler, der eben seine eine Filiale eben hat, also seinen eigenen Store und sich da wirklich überlegt, welche Marken nehme ich da auf. Darum finde ich es auch immer so schön, jeder einzelne Händler ist für uns toll, der neu dazukommt. Und
ja, auch die Händlerinnen untereinander, wie sich die dann austauschen, ne? Weil sie sagen, ja, ich habe das jetzt dort und da gesehen, hätte ich auch gerne in meinem Shop und es ist einfach nur so 6 Straßen weiter, so irgendwie da. Ne? Und dann merkt man einfach, auch die Händlerinnen untereinander, die gucken sehr genau, welche Brands sind denn aktuell beliebt oder was wird gerne gekauft. oder was sieht auch im Shop halt toll aus, ne? Und so erweitert sich das auch irgendwie organisch gut bei uns, ja.
Und sicherlich helfen dann auch die Erfahrungen, die ihr selbst am Anfang in der Vermarktung gemacht habt, bei Themen wie Passform, Beratung für den Fachhändler, aber dann eben auch beispielsweise vielleicht für andere Online-Shops und E-Commerce-Betreiber, die sagen, wir würden es gerne listen. Schließt sich das für euch aus oder sagt ihr, wir würden jetzt eben auch einem anderen Online-Shop-Betreiber unsere Produkte, unsere Marke zur Verfügung stellen?
Wir haben durchaus genau Händler, die rein online sind, sind allerdings die wenigsten. Ja, also wir schauen dann schon genau hin, ist es ein, spätestens seit Corona ist es so, ich habe einen stationären Handel und ich habe jetzt auch einen Online-Shop. Also das haben ja ganz viele Händlerinnen von uns, die eben den Service auch anbieten. Du kannst online bestellen, holst es aber dann einfach im Store ab. Also das ist schon in Ordnung. Da sind wir ganz, bin ich
ja,
ganz fein
damit. Muss ja auch jeder Händler für sich selbst entscheiden, wie er das am liebsten handhaben möchte, auch mit Retouren. Retouren ist halt immer so ein Margenkiller für alle natürlich. Aber natürlich ist der stationäre Handel für uns, das ist am spannendsten eigentlich, ja.
Sehr schön. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückblicken, es gibt sicherlich Dinge, die haben sofort funktioniert auf Anhieb. Es gibt sicherlich Dinge, die waren nicht so gut und da habt ihr auch vielleicht aus dem einen oder anderen gelernt. Welche Fehler oder vielleicht welche Erfahrungen gibt es aus der Anfangszeit, bei denen ihr sagt, das würden wir heutzutage eigentlich vielleicht ein bisschen anders angehen? Gibt es da was?
Schon einiges, klar. Ja, man wächst halt einfach mit der Zeit und würde ich jetzt nochmal neu gründen, würde ich das natürlich von Anfang an nochmal deutlich smarter angehen, aber die Erfahrung muss man auch erst sammeln. Und ich finde, wir haben das von Anfang an schon ganz gut umgesetzt, ja, und natürlich gibt es dann immer wieder so ein paar Stolperfallen und ja, manches ist nicht ganz so leicht umzusetzen, aber ich finde, wir haben das eigentlich von Anfang an ganz gut gemacht. Strategisch klug, mit Fokus und den Fokus, dann haben wir immer wieder dann neu fokussieren müssen, sagen wir so. Ja. Und dann eben in der Produktentwicklung noch spezifischer zu werden, auch was Packaging betrifft, eben auch für stationären Handel. Das haben wir am Anfang noch nicht ganz so perfekt gemacht tatsächlich. Würde ich jetzt neu gründen, würde ich das von Anfang an so machen, dass ich sage, okay, die Ware kommt rein am ersten Tag und könnte morgen schon im Shop hängen. Und da mussten wir am Anfang noch ein bisschen nachhelfen.
Genau, also noch gezielter auf diesen Point of Sale im stationären Handel. Wie wird es dort präsentiert? Was für Optionen gibt es? Wie kann ich das Produkt aufhängen und so weiter? Ja, es war am Anfang eher so liegende Ware.
Ja.
Der Händler kann sich überlegen, wie er es präsentiert dann auch.
Aber dass man auch ein Modell dann eben hat und dann eben exemplarisch manche...
Genau, hängt also natürlich immer an den Möglichkeiten auch der Händlerin an. Wie groß ist der Store? Also da gibt es ja auch immer natürlich die Fragen, ja, habt ihr ein fertiges Konzept? Sag ich, das ist so individuell. Wir haben Händler, die haben so bis zur Decke Ware, aber haben halt nur 50 Quadratmeter. Und dann gibt es dann wieder die Stores, die haben halt 200 Quadratmeter und können schon Wege machen.
Oder Displays hinzustellen, sag ich, ist eigentlich nicht überall möglich, weil die einfach zu wenig... Das ist dann für die Handelsketten dann wieder.
Genau.
Daran arbeiten wir auch gerade an ganz tollen Lösungen. Und... Ja, 2026 wird da schon deutlich professioneller. Ja.
Sehr gut. Das heißt, es gibt auch dann die Pläne für die Verkaufsunterstützung, für die, die man auch tatsächlich ein Stück weit standardisieren kann, also dass ihr zumindest so ein Starter-Paket habt für den stationären Bereich, wenn ich die Möglichkeiten, den Platz habe, sodass es dann eben auch für größere Ketten möglich wäre, dann eben entsprechend die Produkte zu listen und erstmal so eine Erstbestückung zu machen.
Genau, das ist das Ziel und auch, dass die Mitarbeiter einfach so eine gute Einschulung von uns haben oder eben Schulungsmaterial, was kann das Produkt, wie funktioniert das, wie kann ich den Kunden beraten, dass wir da auch mehr Anleitung geben können, wenn es der Händler möchte, natürlich. Ja.
Jetzt ist natürlich eine Positionierung der Marke immer sehr wichtig und für den Fachhändler ist es eigentlich auch wichtig zu wissen, es gibt eigentlich nur ein paar Schlagworte. Und schon habe ich eigentlich die Beratung in die richtige Richtung gebracht. Würdet ihr sagen, das ist bei eurer Marke eigentlich schon weitgehend selbsterklärend, transportiert sich von selbst?
Es ist natürlich ein Blickfang. Also es erleben wir auch auf Messen, das ist genauso im stationären Handel. Man sieht die Sache und denkt sich, wow, was ist das? Also dieses kleine Highlight auch im Store zu haben. Und auf der anderen Seite sind es natürlich dann, wenn man tiefer geht, die Vorteile unserer Produkte, wie zum Beispiel mit dem Glowjumper, mit dem Hundepullover. Wir haben den dehnbarsten Hundepullover am Markt entwickelt. Er ist halt unglaublich dehnbar und passt wahnsinnig vielen Hunderassen. Natürlich ein großes Plus für den Händler auch, weil er weiß, okay, ich kann jetzt dieses Produkt nicht nur einer Rasse verkaufen, sondern unglaublich vielen, ja, und auch wirklich mit Beispielen dann auch kommt, dass es einer Hunderasse passt, wo man sich denkt, Wahnsinn, der braucht eigentlich sonst nur Sonderanfertigungen, aber dann passt dieses Teil einfach so perfekt, dass es halt einfach für den Verkauf, für den Händler wesentlich leichter ist, auch den passenden Kunden oder den passenden Hund dann auch dafür zu finden.
Ja, aber auch, glaube ich, die Materialzusammensetzung, wie wir das konkret aussuchen. Wir verwenden ja Material aus der Sportindustrie halt auch. Ja, wir wissen halt eben, Outdoor-Funktionsbekleidung in der Sportindustrie, wie so Sportleggings, ist halt super komfortabel und das haben wir halt für Hunde umgesetzt. Und das ist eigentlich das Verkaufsargument auch. Das ist eigentlich die Sportleggings für den Hund.
Und wir bekommen ja dann das Feedback auch, seitdem ich den Jumper habe, werde ich permanent angesprochen. Mittlerweile sage ich auch, die einzige Nebenwirkung unserer Produkte ist, dass halt die Gassi-Runden jetzt länger dauern. Also wirklich permanent angesprochen und sage, wow, was
ich
hat der
auch
Hund
mit
an?
So, das ist ja von Lumis. Und ich sage, ja. Und die wissen aber gar nicht, dass ich die Hunderin bin. Und sage, ja, aber ist doch schön, dass das auf der Straße oder selber, wenn man in der U-Bahn ist, der trinkt Lumis, hier wieder Lumis. Ja, und das ist halt schön. Und eben, dass wir das Design eben mit der Funktion auch kombinieren. Ja, dass man nicht sagt, es ist nur ein Fashion-Produkt, weil das finde ich jetzt eigentlich eher zu schwach, zu sagen, ich kaufe jetzt ein Fashion-Produkt für meinen Hund, weil eigentlich braucht es halt nicht wirklich. Ja. Aber das hat eine Funktion, ja, das schützt den Hund. Und ich glaube, das ist halt eigentlich das gute Verkaufsargument, was online super funktioniert, aber auch im stationären Handel.
Also Argumente wie Schutz, Atmungsaktivität etc., das sind sicherlich die Mehrwerte auch, die man vermitteln kann. Wenn wir jetzt mal über die Kollektionen selbst sprechen, eigentlich stelle ich es mir so ähnlich vor, wirklich wie dann im Sportmodebereich. Ihr habt da wahrscheinlich noch ganz viele Ideen und auch ganz viele Möglichkeiten, ohne dass ihr jetzt schon alles verraten müsst, aber gerne könnt. Aber wohin kann es gehen? Also wie weit kann man gehen? Oder gibt es da auch vielleicht Ansätze zu sagen, das ist eine sinnvolle Ergänzung, die aber nochmal was völlig anderes darstellt?
Ja, damals sehr, sehr viele Ideen.
Also wir sprudeln vor Ideen.
Also wir kriegen jetzt auch laufend die ganzen neuen Samples und testen natürlich auch sehr viel, was kann funktionieren, weil wir haben ja sehr futuristische Designs ja auch schon, die wir gerade umsetzen lassen. Und eben auch so die Sortimentserweiterung, was kann man denn abseits jetzt, nicht nur der Hund braucht ja Zubehör, sondern ja auch die Person, die mit dem Hund Gassi geht.
Ja.
Und da entwickeln wir auch ganz, ganz tolle und spannende Produkte. Es dauert halt immer, bis das halt wirklich marktreif ist. Und da haben wir jetzt ein ganz tolles Projekt. Und es werden Kinder lieben, das werden Hundebesitzer lieben, Hunde selbst natürlich auch. Ne? Und ich glaube, das werden sich da neue Märkte eröffnen, nicht nur die Pet Industry.
Ja. Spannend.
Ja, und es ist natürlich auch teilweise eine logische Schlussfolgerung, welches Produkt nehme ich noch dazu? Weil ich auch weiß, was wird nachgefragt, was wird auch 365 Tage im Jahr gebraucht und gekauft. Weil ich möchte ja auch, dass der stationäre Handel ja das ganze Jahr all unsere Produkte auch irgendwo zeigt, ja, und dann der Pulli über den Sommer dann im Lager verschwindet, ja, sondern dass die Markenpräsenz wirklich das ganze Jahr über gegeben ist. So kommen dann die Produkte, die halt einfach komplett Sinn machen in der Kombination. Und dann natürlich auch korrespondierend in den Farben und so, dass es halt auch Freude macht, wieder zu kombinieren und das eigene Lumi-Sortiment einfach zu erweitern, dass ich sage, okay, jetzt habe ich das schon gekauft und dann kommt da noch was dazu, weil die bieten mir halt einfach alles an. Ja, das kann man von Anfang an natürlich schwer umsetzen, diesen Bauchladen, so einmal alles, ja, und von überall ein bisschen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit unserem Glowjumper 7 verschiedene Farben und 10 verschiedene Größen. Also die Variantenvielfalt ist da ja natürlich enorm, ja. Das heißt, das muss man natürlich dann noch breiter machen, die ganze Sache.
Ja.
Und das passiert einfach in einem gesunden Wachstum, Step by Step, wie es für uns richtig sich anfühlt, bis wir auch mit dem Produkt zufrieden sind, das dann im stationären Handel oder generell beim Endkunden auch einfach sein soll. Das muss auch unseren Ansprüchen.
Aber wir bekommen auch so viele lustige Nachrichten von unseren Kundinnen. Ja, die schicken uns teilweise Produkte ins Büro, war am Anfang auch so, hey, ich habe diesen Pulli mal gekauft, der ist schon ewig alt, uralt, der könnte das nochmal neu machen, aber in schön. Oder eben gerade so Outdoor-Produkte, so wie Brustgeschirr, Leinen, wo wir da auch ganz fleißig im Entwickeln sind, wo auch Kunden ja auch wirklich genau danach fragen, ja, ich hätte das gern, ja, das müsste die und die Funktion haben und es wäre so ein großer Wunsch. Wir machen ja auch die Umfragen mit unseren Kunden, ja, so macht mal mit, ne, was wünschst du dir eigentlich? Und wir sammeln natürlich die Infos, aber die Kunden sind wirklich total lustig, ja, da gibt es Fotos, ja, das hätte ich gerne in Lumi-Style, ne. Kann man das machen,
das ist klasse.
Oder es kommt dann die andere Frage, habt ihr auch was in Beige?
Also, ja.
Leider nein. Falsche Firma, ja.
Beige und Khaki, genau. Aber die Frage ist natürlich noch, gibt es da eigentlich so, ich will nicht sagen Megatrends, weil das sind natürlich immer Momentaufnahmen, aber gibt es schon Kundenanfragen, bei denen ihr sagt, da kristallisieren sich dann auch schon mal gewisse Schwerpunkte raus, die wir dann auch rausarbeiten können für unsere Kollektion?
Das durchaus, wir haben auch total spezielle Anfragen, auch gerade für so Blindenhunde natürlich, ja, wo ich sage, ja, ist natürlich ein sehr kleiner, spitzer Markt, aber sicher auch ein spannender Markt natürlich. Also gerade Menschen mit Beeinträchtigungen, die eben einen Assistenzhund haben, das könnte, glaube ich, durchaus auch sehr interessant werden für uns. Ja.
Ja. Und nochmal der etwas andere Bereich, gerade wenn die Hunde im sportlichen Bereich mit aktiv sind, das ist natürlich dann auch nochmal, gerade da wird ja eigentlich Funktionskleidung auch benötigt, weil die Hunde da ja schon auch, genauso wie die Menschen, die sie begleiten, Höchstleistung vollbringen, sicherlich auch eine Möglichkeit.
Also absolut, ja. Generell alles mit Outdoor. Also ich habe selber ja Windhunde, ja. Die sind schnell, die brauchen immer einen guten Schutz von sicherem Brustgeschirr, gute Bekleidung, die müssen immer eingepackt werden, sonst frieren die ja relativ schnell. Ich glaube, das ist auch so immer so eine Grundsatzdiskussion, was braucht der Hund eigentlich? Ja. Inwieweit muss der bekleidet werden? Aber grundsätzlich, wir wissen ja, die ganzen Hunderassen, wir arbeiten ja mit Tierärztinnen auch zusammen und die auch sagen, ja, wenn ein Hund friert und zittert, ist ja kein Wunder, dass der ständig zum Tierarzt muss. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt den sturen Besitzer, der sagt, nee, mein Hund
mein Dackel braucht das nicht. Ja. Das ist ein echter Dackel, der braucht nichts zum Anziehen, der hat Fell.
Der hat sein Fell.
Der Dackel Willi wurde 16 Jahre und der Dackel davor fast 20. So etwa. Und keiner braucht eine Bekleidung, ja. Und klar, das gibt es halt immer und das ist ja auch völlig okay, aber das diskutiere ich auch nicht.
Genau, da müsste man dann woanders ansetzen, die Evolution des Haustieres, ja, wie entwickelt sich das, wie hat sich der Mensch entwickelt, wir leben ja auch mittlerweile in einer warmtemperierten Wohnung zu Hause, in einem Haus und nicht mehr irgendwo im Wald.
Und genau, manchmal furchtbar kalt, auch für mich.
Genau, genauso ist es beim Hund einfach auch, der passt sich halt seiner Umgebung an. Also ist ja kaum mehr ein Hund zu Hause irgendwo in einer Hundehütte, sondern der hat es halt genauso schön, wie jeder auch haben soll und lebt zu Hause.
Wenig Unterwolle und so weiter, das ist völlig klar, dass die einen Schutz benötigen.
Ja, und letztendlich sind wir auch in der Branche inzwischen ein Stück weit davon abgekommen, den Wolf immer nur mit dem Hund oder den Hund mit dem Wolf zu vergleichen. Ja. Also das war ja immer so jahrelang eigentlich die Geschichte, die geritten wurde. Und schlussendlich hat sich evolutionär sicherlich der Mensch ähnlich weit von seinen Vorfahren entfernt wie der Hund vom Wolf. Wir haben eben schon mal ganz kurz, ihr habt das Thema auch angesprochen, über den Bereich oder sagen wir mal das Risiko, kopiert zu werden, gesprochen. Das ist natürlich auch was. Einerseits kann man sagen, wir hatten eine super Idee und es ist für uns ja schon fast ein Ritterschlag, dass jemand anderes auf die Idee kommt, uns nachzumachen. Aber es ist ja etwas, da erschrickt man erstmal. Mhm. Betrifft euch das?
Ja.
Habt ihr es schon mal gesehen?
Und ja,
das war unser Weihnachtswunder.
Ja? unser Weihnachtsgeschenk, ja. Also wir hatten bei einer sehr bekannten Handelskette schon viele Gespräche auf Messen. Es waren immer so, ja, so eine ganze Gruppe, so 10 Personen. So, ja, wir müssen unbedingt was gemeinsam machen. Und ich so, ja, ich bin total offen. Wir können da gerne was gemeinsam umsetzen. So ein Gespräch, so ein Vertiefendes hat ja nie stattgefunden. Und dann haben wir uns halt wirklich Kunden angesprochen und wir haben dann Fotos gesehen und gesagt, was ist denn das für ein...
Ist das AI?
Ist das AI? Da ganz
unsicher.
Was ist das für ein Pulli? Das ist aber nicht aus unserer Kollektion, aber sieht sehr ähnlich aus. Ne? Und dann war so eine konkrete Frage, ja, toll, dass es eure Produkte dort auch zu kaufen gibt. Habt ihr so eine tolle Kooperation? Und ich habe gedacht, was reden die denn? Ne? Mhm. Und dann gehen wir gemeinsam in den stationären Handel und wir sehen das Produkt. Okay, das ist so absurd nachgemacht, dass ich eigentlich erschrocken war. Und nicht nur der Schnitt, sondern sogar die gleichen Pantone-Codes wurden verwendet. Auch das gleiche, so ein sehr ähnliches Material, sehr schlecht gemacht natürlich. Aber auch die Produktbezeichnung, die Vorteile von dem Material. Und da waren wir, das war auch so ein Aha-Moment für uns, wo so, okay, so schnell geht's. Also mal kurz gesprochen, 3 Monate später hängt das halt auch im Shop. Aber es ist natürlich auch von anderen, kleineren Firmen tatsächlich.
Ja, oder auch Firmen, die davor bekannt waren, nur für Grau und Beige.
Plötzlich mit der Neon-Kollektion kommen.
Haben quasi, ja.
Und auch das Sicherheitsthema jetzt für sich beanspruchen, weil sie merken, im stationären Handel plötzlich hängen wir neben den bekannten Marken ja auch. Und dann sagen, okay, dann wird Neon tatsächlich gekauft, ne, dann machen wir halt auch Neon, dass sie halt alles doch weiterhin bei uns kaufen. Aber auch kleinere Shops natürlich oder Startups, die dann versuchen halt auch was zu kopieren. Also wir haben ja wirklich immer so lustige Farbbezeichnungen wie so Sunny Tangerine oder Pink Flamingo,
genau, keine Ahnung. Pink Flamingo, Watermelon Crush.
Muss halt Spaß
Crystal
machen.
Crystal Sky.
Und dann natürlich andere Brands dann auch sagen, ja, unser Produkt jetzt auch in Pink Flamingo erhältlich und ja, ähnliches Wording halt auch versuchen oder teilweise haben wir wirklich, die haben uns den kompletten Newsletter kopiert. Ja. Ja. Also
Da ist es ja schon schwierig, auch Markenschutz wirklich durchzusetzen.
Ja, also es sind dann ja schon diese Veränderungen, die wissen das ja auch, also gerade so ein Konzern weiß das, worauf man Acht geben muss, damit es dann nicht zum Streitfall kommen kann irgendwie. Also die verändern schon die Dinge und dann ist die Frage, wo fängst du an und was kannst du da auch tatsächlich auch schützen lassen?
Ja. Wir sind jetzt mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, auch jetzt mit der neuen Kollektion.
Natürlich. Auch in der Kommunikation, ja. Ich werde auch auf der Messe natürlich, wird man noch mehr darauf achten, welche Informationen gibt man auch preis, mit wem tauscht man sich länger aus und wo ist vielleicht immer das Gespräch einfach kürzer.
Geht es vielleicht auch eher dann wirklich ums Anteasern und die Informationen möglichst ein bisschen allgemeiner halten, aber jetzt nicht schon irgendeinen...
Genau, also die komplette, das wird im Mai definitiv nicht passieren, dass wir auf der Interzoo alle Prototypen präsentieren und sagen, bitte bedient euch, vielleicht möchten sie noch ein paar Bilder machen, ja.
Soll man vielleicht nur einen Schnittmuster schicken,
ja. Das ist einfacher. Und natürlich die Bezugsquelle angeben,
das ist klar. Ja, natürlich, ja. Wir stellen sofort eine Verbindung her,
ja.
Nee, also da achten wir jetzt schon mehr, also wir werden auch die neuen Produkte, also auch Geschmacksmuster und so weiter, werden wir auch anlegen, das ist völlig klar, und noch weiter schützen lassen, also auch gerade die neuen, vielleicht eher technischeren Produkte, die wir machen werden, die werden wir uns auf jeden Fall sichern und schützen lassen, dass eben so Konzerne da nicht so schnell kopieren können.
Genau, aber das ist halt auch so ein Punkt, zum Beispiel, daran denkst du nicht, wenn du gerade gründest und mit deinem Produkt an den Start gehst. Das sind Kosten, ja. Das ist reine BWL, einfach nur, dass du dir überlegst, was ist möglich, was ist jetzt ja schwierig umzusetzen. Hast du das nur aufs Land bezogen, ganz Europa, weltweit? Also sowas wirklich schützen zu lassen, das ist schon eine große...
Ja, das müssen wir auch machen. Wir sind jetzt seit September 23 offiziell am Markt. Und wenn man sich denkt, in der Zeit, ich meine, es fühlt sich an wie 10 Jahre mittlerweile.
In den Arbeitsstunden auch.
Ja, ja. Auch. Und den schlaflosen Nächten. Aber wie schnell etwas kopiert werden kann, das ist halt erstaunlich. Und natürlich, wie genau man beobachtet wird am Markt natürlich. Ja, jetzt waren wir auch doch sehr aktiv, auch mit Fashion-Magazinen und dort nominiert, hier nominiert, da einen Preis gewonnen, da auf den Messen. Und wir sind halt auch sehr aktiv natürlich. Und da muss man halt einfach noch vorsichtiger sein. Ja. Also mein Wunsch wäre es ja, in so einer Kooperation im Austausch zu sein natürlich, dass man sagt, okay, man könnte auch mit einem Konzern enger zusammenarbeiten und Ideen auch liefern. Und es sind ja auch so Konzerne, die sagen, ja, sie leben für und von Innovation. Sage ich, ja, aber meistens von Startups, die halt gute Ideen liefern. Und das ist halt schade, tatsächlich.
Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch für euch das Positive, dass ihr wirklich alles in eigener Hand habt eben nicht durch einen Inkubator irgendwie gelaufen seid und bekannt geworden seid. Aber das spornt natürlich auf der anderen Seite sicherlich noch mehr dazu an, die eigene Marke sehr, sehr rasch noch bekannter zu machen. Denn schlussendlich ist es ja auch in anderen Bereichen so, ich möchte gerne das Shirt von Marke XY haben. Ich möchte gerne vielleicht das Smartphone von einer bestimmten Marke haben. Sicherlich habt ihr noch nicht so diese Durchdringung erreicht, wie sie jetzt ein weltweit agierender globaler Konzern hat, das ist klar. Da arbeitet ihr noch dran. Aber wie ist da so eure Strategie, um möglichst rasch, aber gesund zu wachsen, die Markenbekanntheit zu steigern, weil ihr könnt natürlich jetzt auch nicht alle Kanäle rund um die Uhr befeuern.
Nee, also PR ist natürlich enorm wichtig bei uns. Das ist echt ein ganz starker Hebel, das wissen wir. Natürlich auch alle Marketingmaßnahmen, die wir machen, sei es jetzt B2B-Messen. Ich meine, klar, wir haben auch ganz viele Endkonsumenten-Messen gemacht. Das werden
am
wir
Anfang, was auch wichtig war,
was wichtig war,
einfach für die Markenbekanntheit.
Das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ist einfach super anstrengend. Oder wir schicken halt ja Personal vor die Messe, also zur Messe hin, die dann arbeiten. Das könnte sicher eine gute Lösung sein, eben wegen der Sichtbarkeit. Ja. Aber für uns wird halt B2B wichtig sein, es wird Presse wichtig sein, gute Kooperationen mit sehr, sehr guten Partnern, die wir auch gefunden haben, international. Und ja, also da sind viele Ideen, aber die Marke kann man nur wirklich erfolgreich aufbauen, wenn man ein gutes Netzwerk hat und wirklich super aktiv ist.
Ja. Genau, nämlich als Gründer aktiv zu sein. Das bedeutet natürlich viel Zeit zu investieren, aber ich finde es ja einfach toll, dass man als Gründer was gefragt wird, so wie wir jetzt auch hier sitzen, gefragt werden, weil wir davor aktiv waren. Wir waren eben in Leipzig, wir waren davor auf den Messen, irgendwo hatten wir all diese Touchpoints, dass wir heute hier zusammensitzen. Und genau das ist auch ein wichtiger Punkt für Gründer, dass sie rausgehen, das ist persönliches Wachstum natürlich auch, ja. Also ich weiß auch noch, das erste Mal irgendwo reden.
Oder pitchen einfach so die Geschäftsideen. Also ich habe das so oft gemacht.
Ja, ich weiß es ja, was meine Firma ist. Ich weiß ja, warum das Sinn macht. Aber das in ganz kurze Zeit runterzubrechen, ist echt eine Challenge. Also das ist dann schon viel persönliches Wachstum. Ja,
man muss auch offen sein, auch für Feedback natürlich. Ich habe da auch viel Coaching auch gemacht davor, so wie Pitch-Training mit einer Schauspieltrainerin.
Ja.
Wo man sagt, hey, das ist total wertvoll. Ja. Es ist halt total unangenehm, wenn wildfremde Menschen da sitzen und ich muss einfach aus dem Stegreif pitchen und sage, aber das musst du lernen. Und das muss eigentlich jeder Gründer muss das lernen. Ja. Es wird keiner kommen und sagen, hey, du hast ja coole Produkte, die möchte ich jetzt gern kaufen, sondern umgekehrt. Du musst dein Produkt bewerben und den Kunden überzeugen. Und ich glaube, das ist eigentlich so für jedes Startup, was man mitgeben kann. Ne?
Ja, und,
genau, und dann auch weitergeben in der weiteren Folge dann auch an die Händler dann diese ja. Überzeugung. Ein guter Händler, der überzeugt ist, wird gut verkaufen. Ein Händler, der sagt, naja, ich probiere es vielleicht mal, sage ich, okay, ist eigentlich schon sinnlos, ja, weil dieses Feuer übergeht auch, diese Begeisterung, die man weitergibt.
Also wenn wir zwei auf der Messe sind, wir verkaufen wie verrückt. Das ist auch also ich glaube, wir können Menschen echt dann, es ist auch, warum das auch im stationären Handel auch funktioniert, weil wir natürlich begeistert sind. Wir lieben unsere Produkte, wir lieben die Idee dahinter und auch wenn Endkonsumenten super anstrengend sind, die kommen wirklich wegen uns tatsächlich. Sie sagen, ja, wir haben uns im Vorjahr schon gesehen, ja, so wie in München und dann nehmen sie ihren Hund auch mit, der schon fertig angezogen ist im Lumis-Teil, aber ihr habt eine neue Farbe, die kaufe ich jetzt. Ne?
Ja.
Und das ist halt schön und das ist halt viel auch mit, hat was mit Persönlichkeit zu tun, ja, und wie ich meine Brand positioniere.
Habt ihr da so ein bisschen die Sorge, weil klar, je größer es wird, je mehr Länder vielleicht auch aufgeschaltet werden mit Distributeuren im Ausland, dass euch da irgendwie die Möglichkeit abhanden kommt, mit jedem euch so abzustimmen, wie es dann ehedem mal so schön war? Also man hat ja gar nicht mehr, man kann sich ja nicht fünf teilen.
Das nee, das merken wir auch jetzt schon. Ja. Also es ist ja, schwierig. Aber ich glaube, so Kundenbeziehung, das muss man weiterhin pflegen. Und da überlegen wir uns auch so House of Lumis, so eine Veranstaltung zu planen, halt wirklich wie so ein Pop-Up-Store. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir mit unseren Kunden trotzdem immer im Gespräch bleiben können.
Und sei es real, sei es digital, also auf verschiedenen Kanälen, um dann möglichst auch vielleicht ein paar der Überzeugten der Community einzusammeln und dann in einem vielleicht auch entsprechend informieren zu können über neue Kollektionen etc. Ja, sicherlich Internationalisierung auch sehr interessant. Geht ihr da auch so mit Bedacht vor, dass ihr sagt, wir können jetzt nicht unbedingt ad hoc jede Möglichkeit, die sich eröffnet, auch und die natürlich geprüft ist, auch in Anspruch nehmen, sondern wir schalten nach und nach mit Bedacht auf, allein schon aufgrund der erforderlichen Vorplanung der Mengen, die abgenommen werden müssen oder produziert werden müssen?
Ja. Tatsächlich, wir planen das schon auch im Voraus auch ein, also wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr im September werden wir auf der Fachhandelsmesse in Birmingham sein, also das heißt jetzt der Bereich UK, was ein riesiger Markt einfach ist, also den auszulassen ist natürlich, wäre ein Wahnsinn. Und wir wissen, dass wir auch so viele Anfragen einfach aus UK haben und auch schon Bestellungen. Aber das natürlich abzuwickeln ist wesentlich mühsamer und aufwendiger, als jetzt innerhalb der EU zu liefern. Mhm. Also ist es da einfach wichtig, dass wir hier direkt in den stationären Handel auch kommen und würden wir dann auch nur den stationären Handel auch beliefern. Wir planen Wachstum ein, aber müssen auch einfach zugeben, wenn die Produkte dann, die vielleicht ohne dies eher saisonal sind, wenn die ausverkauft sind, sind sie halt dann einfach ausverkauft. Man kann sie auch im stationären Handel dann natürlich kaufen, wenn es bei der einen Filiale nicht mehr gibt. Aber natürlich, Vorplanung ist so, das soll sich wunderbar ausgehen. Aber es kann auch mal einfach ein Hype sein. Keine Ahnung, wer morgen vielleicht als Promi mit unseren Sachen herumläuft und dann entsteht ein Hype. Das kannst du einfach nicht schlecht planen.
Wir haben halt auch viel längere Vorlaufzeiten mit unseren Produkten. Ja? Wir haben alles, das ist alles für uns produziert. Also es ist gar
jeder
nicht
einzelne gefärbt. Pantone-Code, jedes alles wird extra für uns
und eingefärbt. Also das ein riesen Aufwand, bis das Produkt dann wirklich komplett fix fertig verpackt wird und an uns übermittelt wird. Ne? Und das müssen wir einfach planen. Sage, ja, wenn es ausverkauft ist, dann Pech. Nächstes Jahr kann man wieder bestellen.
So, genau. Wir bieten es den Händlern immer an, eine Vorbestellung.
Ja.
Also die Möglichkeit gibt es ja auch und das ist einfach fair enough für alle Beteiligten, ja, dass man diese Option einfach anbietet auch und sagt, okay, ihr wisst, ihr wollt im September wieder die und die Menge oder halt jetzt eben mit der anderen Kette, mit der wir jetzt gerade starten, die wissen auch, was sind unsere Vorlaufzeiten und sie wissen auch, wann haben wir unsere Bestellungen, die wir aufgeben für die großen Bestellungen. Es soll wirtschaftlich Sinn machen, nicht alle drei Wochen jetzt wieder, ich brauche jetzt wieder schnell geht halt auch nicht, dann zu bestellen, sondern dass wir gemeinsam einfach die nächste Saison dann auch planen, besonders wenn es sehr, sehr viele Filialen sind.
Gut, aber schlussendlich das Vororder-Phänomen, das kennen ja eigentlich alle Fachhändler durch Weihnachtskollektionen anderer Anbieter oder eben auch durch die Teichsaison im anderen Segment. Dementsprechend ist es ja inzwischen auch gelebte Praxis. Wie abhängig seid ihr mit euren Produkten aus eurer Erfahrung von konjunkturellen Entwicklungen? Weil schlussendlich denkt man ja in Deutschland immer inzwischen und auch global, die eine Krise ist gerade weg, dann kommt die nächste Krise, dann kommt wieder ein Krieg, dann kommt wieder ein Lieferengpass, dann steigen die Spritpreise. Also
ja, es ist eine Dauerkrise und ich glaube, man ist echt anpassungsfähig. Dass man sagt,
resilient okay, geworden.
Ja, resilient. Absolut resilient. Dass man sagt, ja, okay, jede Krise haben wir bis jetzt eigentlich irgendwie überstanden. Weil Corona, so rückblickend war das schon ja, eine große Krise. Ja. Und man schafft es immer wieder und es gibt halt immer wieder Schwankungen, aber wir sind ja trotzdem im Verkauf. Die Leute, wenn die etwas haben wollen, kaufen sie es ja trotzdem. Ja. Vielleicht nicht mehr so schnell. Ja. Das kann auch sein, dass sie ein bisschen zögerlich sind im Kaufverhalten. Mhm. Aber sie kaufen es trotzdem.
Ja. Es gibt immer Personengruppen, an denen das völlig spurlos vorübergeht. Also man hat ja auch gesehen zu Corona-Zeiten oder auch danach dann auch, dass zum Beispiel Luxus-Brands ja, nichts davon bemerkt haben. Ja. Ja. Also wer sich Luxus leisten kann, kann sich es auch dann danach leisten.
Ja, aber Homeoffice kann man auch schön gekleidet sein.
Also, sollte man auch.
In der Tat. Ja. Ja,
also,
ja.
Sollte man. Also man darf sich selbst nicht verlieren.
Ja, also da halte ich es auch mit Karl Lagerfeld. Also ich kann die Menschen nicht verstehen, die in Joggingklamotten rumlaufen, egal ob zu Hause oder, also selbst wenn ich krank bin, dann ziehe ich mich nochmal an. Aber vielleicht noch mal so eine Frage, die mich auch umgetrieben hat. Als du eben auch erzählt hast, wie das dann ist mit der neuen Kollektion, ich stelle mir diesen Moment, wenn dann wirklich die neuen Schnitte fertig sind und ich platziere meine Bestellung, den Absende-Button zu drücken, ist das irgendwie immer noch eine Herausforderung, weil ihr dann auch denkt, haben wir wirklich alles bedacht?
Ja, ja.
Ist da irgendwo, haben wir uns irgendwie vermessen? Haben wir irgendwas falsch?
Immer. Machen die das? Ist ständig wirklich alles richtig?
Ich wache teilweise um 3.30 Uhr auf. Ich glaube, ich habe dort vergessen, dass da noch das Hängtick platziert werden muss. Da fehlt irgendwo eine Schlaufe, dann wache ich auf. Ja. Es sind immer kleine Details, wo ich sage, ah, das hätte ich noch besser machen können.
Ja.
Das nächste Mal nochmal optimieren. Ja. Aber dann, sobald das Design mal finalisiert ist, dann muss man einfach sagen, ja, und jetzt durch.
Genau. Punkt. Weil ja, es kommen dann danach, würden ja schon 20 weitere Ideen ja auch
wieder kommen. Ich plane schon für 2027 ja auch schon die Kollektion. Weil man weiß ja schon, was kommt ungefähr, welche Trends, welche Farben und so weiter.
Oder welche Trends wollen wir auch setzen,
ja, ja,
würde ich auch eher sagen. Also nicht nur, was die Allgemeinheit jetzt als Trend interpretiert, sondern welchen Trend oder welche ja, Kreativität man da selbst...
Nee, ich meine jetzt auch nicht nur Fashion-Trends, es ist einfach so, in welche Richtung sich auch die Gesellschaft entwickelt. Ne? Man merkt das ja auch, welche Bedürfnisse und so entstehen ja auch neue Trends. Ja. Und wir entwickeln halt immer vorausschauend die Kollektion mittlerweile, dass wir sagen, okay, fürs nächste Jahr wissen wir schon ungefähr, was in Planung ist. Wir wissen, es dauert ein Jahr in der Produktion oder in der Entwicklung. Und jetzt, was im Herbst kommt, ich glaube, das ist solide und richtig gut. Ja. Und wir ändern da auch nichts mehr, auch wenn, glaube ich, gestern erst das Gespräch war, sollte man nicht dort und da noch mal was ändern? Und
gesagt, nee, das wäre aber auch schön.
Ja. Ja. Also es gibt ja dann aber das könnte man aufbrauchen, wo ich sage, ja, also man hat so viele Ideen, ich könnte halt ein ganzes Kaufhaus füllen, ne? So in etwa.
Aber es geht mir ja selbst auch so, oder auch wenn wir Veranstaltungen organisieren, irgendwie kommt man immer wieder noch kurz vor knapp auf Ideen und manches realisiert man und bei manchen Dingen denke ich mir dann auch, okay, notieren wir fürs nächste Jahr. Aber was mich noch mal interessieren würde, gerade bei den Kollektionen und bei den Funktionen, wären für euch prinzipiell irgendwann im Laufe der Zeit auch Kooperationen denkbar? Also gerade wenn man so an diesen Bereich Wearables denkt, weil im Humanbereich wird es immer wichtiger eigentlich und die Kombination auch von Technik und Fashion hat sich noch nicht so durchgesetzt, wie man es vielleicht noch vor 5, 6 Jahren auch angenommen hätte. Aber wäre sowas denkbar?
Das ist unser Ziel, ja.
Okay, gut. Mehr sei an dieser Stelle aber nicht verraten und ich kann nur allen Zuhörenden versichern, dass wir uns vorher dazu nicht abgestimmt haben. Es war nur eine Mutmaßung. Aber es ist natürlich wirklich ein wichtiger Trend. Denkt ihr, dass überhaupt Digitalisierung, auch AI, dass das auch etwas ist, oder wie beschäftigt euch das? Wie macht ihr das vielleicht nutzbar oder denkt ihr, dass es auch nochmal zukünftig einiges beeinflussen wird, bis hin zum Einkaufsverhalten?
Ja, AI, ich merke das halt selbst, auch bei Konkurrenzfirmen, wenn die Homepage eigentlich nur aus AI-Bildern besteht, da zweifelt man daran, ist dieses Produkt überhaupt echt?
Gibt es das schon?
Ja, gibt es das also überhaupt? Passt das überhaupt? Ja, und es ist schwierig, darum arbeiten wir wirklich gerne mit unserer Fotografin zusammen, die halt wirklich für Hochglanzmagazine shootet, weil wir sagen, echte Fotos, echte Menschen, echte Tiere ist unfassbar wichtig im Marketing. Also wenn ich über Werbungen stolper, wo ein AI-Hund ist, der jetzt sagt, ja, jetzt trage ich den neuen Pulli irgendwas, sage ich, kann ich nicht ernst nehmen, würde ich niemals kaufen, nie. Und klar, man verwendet KI eigentlich eh überall im Büro, weil es halt einfach viel Arbeit abnimmt. Aber ich glaube, gerade in der Bildsprache, der visuellen Wahrnehmung, dass Kunden zögerlich sind. Wenn sie ein Produkt sehen, was irgendwie oder ja, mit Photoshop sogar irgendwie bearbeitet wurde zu viel. Das war ja auch bei uns. Da waren ja auch Kunden bei uns am Anfang, die sagen, ja, ich habe nicht geglaubt, dass das echt ist, weil diese Neonfarbe habe ich noch nie gesehen zuvor als Hundeprodukt. Ne? Und die haben sich dann echt, die haben sich das erst angucken müssen. Gibt es das wirklich, dieses Produkt, oder ist das KI generiert? Weil auch unsere Editorial-Fotos einfach so schön sind. Die sehen ja aus wie Gemälde teilweise. Mhm. Und Kunden das gar nicht realisiert haben, dass das ein echtes Bild ist. Und dann haben wir jetzt noch KI dazu und dann können viele überhaupt gar nicht mehr differenzieren, was ist echt, was ist wirklich, was gibt es wirklich am Markt. Und das ist ja halt total spannend bei KI.
Ja. Ja. Und da steht ja auch nicht überall der Hinweis auch, ja, dass es vielleicht ein KI-generiertes Bildmaterial auch ist.
Total.
Sondern es ist schon oft an den Rätselraten, wo ich dann selber auch bei dem Plagiat eben da, oder wo ich dann auch unsicher war, so hat die Kundin da ein AI-Bild selber generiert.
Dass der zweite Hund auch einen Glotschaffer hat. Der
zweite Hund auch noch einen Pulli anziehen.
Und hat aber nur eine. Ja. Das war so meine Überlegung. Und dann habe ich gesagt, okay, war
leider nicht.
Ja, genau, leider nicht.
Ja,
aber KI ist schon, glaube ich, ja, für Kunden schon ein Hindernis, etwas zu kaufen, weil sie sich unsicher sind.
Ja,
drum der stationäre Handel.
Passiert auch. Ja. Ja, kann ich der Marke vertrauen? Wie ist die Marke nach außen repräsentiert? Ist die einfach schon bekannt? Habe ich einfach schon öfters, bin in Berührung gekommen mit der Marke? Umso mehr Vertrauen baust du einfach auf, bei Endkunden als auch bei den Händlern.
Ja. Und ich habe natürlich auch ein Unterscheidungsmerkmal und bin auch authentisch mit meiner Marke. Und genauso wie ihr auch mit euren Bildern, eurer Bildsprache. Ich habe es neulich auf einer Website eines Herstellers, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ich will ja auch keinen in Verlegenheit bringen, gesehen. Da war eine kurze Videosequenz mit einer Katze und man sah eben so eindeutig, dass es AI oder KI generiert ist. Und ich dachte nur, das ist ja dann auch gut gemeint, aber natürlich wird es den einen oder anderen dann eher abhalten, weil er denkt, das sieht doch künstlich aus. Und,
ja, total. Und wenn dann 7 Menschenfinger auch noch das Produkt vielleicht halten.
Ja, das kann alles passieren. Aber natürlich wird auch das immer besser und von den Resultaten her. Aber es braucht letztendlich zum Glück immer noch den Menschen, der es bedient und der dann auch die Selektion vornimmt und es auch entsprechend einordnen kann. Ich würde gern, so bevor wir auf die Schlussrunde einbiegen, mit euch mal über Meilensteine sprechen. Ihr hattet bestimmt ganz viele Meilensteine, die ihr dann auch erreicht habt und ja, dann irgendwie wieder neue Meilensteine euch ersonnen habt. Es ist ja eigentlich immer so ein für mich auch persönlich immer wieder das Erreichen eines Ziels bedingt ja dann schon wieder oder bringt wieder neue Ziele mit sich und dann steckt man die Latte noch oder hängt die Latte noch ein bisschen höher. Was sind eure Meilensteine, die ihr euch jetzt vorgenommen habt, die nochmal besonders wichtig sind?
Internationalisierung ist jetzt noch schon so ein Meilenstein für uns, der auch ja eigentlich laufend irgendwie zu bedienen ist von uns, ja, dass wir eben nicht nur in den Ländern, wo wir jetzt schon vertreten sind, einfach auch noch in andere Länder, wie schon vorhin erwähnt hat, eben auch noch vertreten sind.
Ja, komplett neue Märkte, glaube ich, und was auch wichtig ist, so ganz neue Produktgruppen, die vielleicht ausschließlich für den stationären Handel gedacht sind.
Haben sie auch geplant. B2B only.
Sehr gut, ja. Ich bin gespannt. Weil da, ich will auch da nicht zu viel mutmaßen, aber es gibt natürlich immer wieder auch die Diskussionen in der Branche rund um die Abgrenzung zum E-Commerce. Es gibt die Überlegungen mancher Hersteller, wir arbeiten mit einem selektiven Vertriebssystem. Es gibt unterschiedliche Vertragsregularien, es gibt Marktplatzverbote, die ausgesprochen wurden in den letzten Monaten. Dem kommt ihr dann also entsprechend mit der Markenführung schon frühzeitig entgegen oder greift dem auch ein Stück weit vor, solchen Problematiken, die sich teilweise mit dem Fluch der guten Marke irgendwann ergeben können.
Genau, also wir haben da schon ganz klare B2B-Agreements auch mit unseren Händlern. Also keiner kann auf Amazon unser Produkt verkaufen
oder auf irgendwelchen Plattformen.
Das ist, wir haben da komplett ein Vertragswerk natürlich, weil wir natürlich auch ordentlich zusammenarbeiten wollen und einer Marke halt nicht schaden wollen. Ja? Mhm. Also unserer Marke natürlich.
Also unsere CI sollte auch bis zum Händler und dort auch bleiben. Also es gibt die Vorgabe und ich denke, eine schöne Marke schön zu präsentieren, was gibt es Einfacheres für einen Händler, als sich dann selbst irgendwas daraus zu basteln, was halt einfach nicht mehr unserer Bildsprache entspricht oder auch unseren Vertriebskanälen, wo wir, auf welchen Seiten wir eben Lumis sehen möchten und wo ganz klar nicht. Ja. Also wir werden nicht auf den bekannten großen Marktplätzen zu finden sein.
Und das ist ja auch für viele alteingesessene Fachhändler und Fachhandelsgruppen gerade ein gutes, positives Signal. Und natürlich für manch eine Marke, die ich auch nicht beneide, problematisch, das Rad im Nachhinein wieder zurückzudrehen und Entwicklungen, die man auch gar nicht selbst beeinflussen konnte, eben teilweise zu stoppen. Weil klar, sobald die Marke bekannt ist, beliebt ist, dann ist sie oft im freien Fall, was die Preise betrifft. Das ist klar.
Genau. Ja.
Sehr schön. Also das klingt spannend. Und Internationalisierung, wie gesagt, Step by Step, das ist so eure Devise auch sicherlich, um das Auslösen des Bestellbuttons dann schlussendlich dann nicht noch mehr zu verunsichern. Ja, wenn wir jetzt nochmal schauen auf eure Entwicklung in Richtung Jahresende, vielleicht würdet ihr einfach mal, ich habe mir noch zum Schluss zwei Halbsätze überlegt, die ihr gerne ergänzen könnt. Und da werdet ihr sicherlich jetzt noch mal ein Stück weit sinnieren. Mit Lumis werden wir bis zum Jahresende, könnt ihr das ergänzen?
Ganz viele tolle neue Produkte haben. Richtig schicke.
Ohne zu viel zu verraten jetzt. Und wie siehst du es? Hast du auch einen Satz, den du bis zum Jahresende prognostizieren möchtest oder uns mit auf den Weg geben möchtest?
Dass wir vielleicht auch noch in weiteren Ländern zu sehen sind. Das impliziert natürlich auch die Internationalisierung, an die wir selber noch gar nicht gedacht haben, dass das interessante Märkte für uns sind. Ja,
ja. Also ist es auch so, jetzt muss ich doch nochmal dazwischen haken, bevor wir auf den letzten Satz sozusagen zum Schluss kommen. Ist es auch so, dass vielleicht, du hast eben den englischen Markt angesprochen, dass der deutsche Markt schon wettbewerbstechnisch so dicht geworden ist, dass man auch sagt, ohne Internationalisierung geht es nicht? Oder ist der deutsche Markt nach wie vor groß genug?
Groß genug. Also ja. Es gibt so viele neue, junge Stores. Es ist ein Kommen und Gehen auch. Also wir sehen natürlich Läden, die schließen, was mir immer sehr leid tut, auch ja gerade in den Innenstädten. Ja. Darum auch noch mehr unser Fokus auf den stationären Handel. Wir wollen den stationären Handel auch unterstützen dabei, ja, dass wirklich dieses Kauferlebnis in der Stadt und das Bummeln auch wirklich so wieder eine schönere Rolle auch bekommt im Alltag und nicht nur das ist online bestellen. Ja, so würde ich das sehen.
Also gute Erweiterung einfach der,
genau.
Der hiesigen Möglichkeiten.
Genau, also Potenzial im eigenen Land. Ja, also man ist noch nie, dieses ich bin jetzt fertig, gibt es einfach nicht.
Nee, Deutschland ist groß genug, auch Frankreich ist super spannend für uns, Dänemark, Belgien, das sind wirklich echt richtig gute Länder für uns. Ja.
Und vor allem, es gibt ja nicht nur die Heimtierbranche.
Genau, also wir haben ja auch neue Produkte, Märkte.
Dann die weitere Märkte, das heißt, es wird ja auch noch ganz spannend für uns.
Mhm. Ja. Ja, also es wird sich dann ideal ergänzen mit Sicherheit und so werden, sagen wir mal, die modebewussten Kundinnen werden auf jeden Fall fündig mit euren Produkten, ganz gleich, ob es ums Tier oder wahrscheinlich auch die eigene Ausrüstung und Ausstattung geht, aber sehr schön. Jetzt nochmal vielleicht zeitlich ein weiterer Meilenstein, dann nämlich meine Bitte um Ergänzung des letzten Satzes. In 5 Jahren wird Lumis
eine Family Brand.
Ganz genau. Eine Family Brand und mit ganz vielen tollen Ergänzungsprodukten in unterschiedlichen Verkaufskanälen und unterschiedlichen Zielgruppen.
Und Segmenten.
Segmenten.
Sehr gut. So dass sich dann nicht nur die Halterin und der Hund wohlfühlen, sondern vielleicht auch die Kinder und alle, die
Besonders die Kinder sogar zur
Familie gehören. Da bin ich sehr gespannt. Also ich werde mal meine Kinder darauf ansetzen, dass sie dann demnächst bei euch auf der Website vorbeischauen, wenn es da schon mehr zu entdecken gibt. Ja, herzlichen Dank euch beiden. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch mal, also so geht es mir in vielen Gesprächen, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch bis morgen früh hier sprechen. Und sicherlich seid ihr auch dann gern bereit, wenn Gründerinnen, Gründer oder potenzielle GründerInnen auf euch zukommen und sagen, habt ihr eigentlich ein paar Tipps für uns? Könnt ihr uns vielleicht ein paar unserer Fehler, die wir noch begehen können, schon im Vorfeld abnehmen? Wobei jede Gründerstory ist sicherlich einzigartig und deswegen lässt sich manches sicherlich gar nicht übertragen.
Ja, nee. Es kommt auf das Produkt darauf an.
Es kommt auf die Persönlichkeit an. Ja. Also man kann jetzt keinen Katalog erstellen, hey, To-Dos, erledig das mal und dann erreichst du Schritt 2, sondern lern mal, mach große Fehler, lern daraus und mach's halt besser. Und das ist halt immer wieder ein neues Lernen. Und ich glaube, so ganz so spezifische Tipps, ja, mutig sein, das ist der Punkt.
Ja.
Ja, und keine Panik schieben, wenn mal
motiviert bleiben.
Ja, 2 Wochen es nicht so gut läuft. Ne?
Also nur auf das Glück verlassen ist vielleicht auch zu wenig, sondern es heißt wirklich viel harte Arbeit, ein Startup zu gründen.
Von Montag bis Sonntag.
Leider. Es ist die Realität.
Irgendwann
mal, wenn alles funktioniert, dann...
Vielleicht wird es mal anders.
Genau.
Dann gibt es auch mal wieder 2 Tage Urlaub zwischendurch oder sowas.
Oh ja, ja.
Gut, also in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin Viel Erfolg mit eurer Marke, mit Lumis. Marion Käfer, Kerstin Käfer, heute zu uns zu Gast hier beim B2Pet Podcast. Danke, dass ihr den langen Weg auf euch genommen habt, aus Österreich, respektive aus Frankfurt, respektive aus Hamburg kommend, mit verschiedenen Zwischenstationen. Und ja, dementsprechend sehen wir uns dann mit Sicherheit in Nürnberg wieder. Und alle sind natürlich herzlich dazu eingeladen, bei Interesse sich mit euch in Verbindung zu setzen und die Lumis-Geschichte weiterzuschreiben.
Wir freuen uns sehr gerne.
Besten Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank.
Danke auch und euch natürlich ebenfalls. Vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Reinhören und wir hören uns das nächste Mal wieder hier beim B2Pet Podcast. Bis dahin. Tschüss.